Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Die Zahl der Menschen, die sich in Europa bislang nachweislich mit dem Affenpockenvirus angesteckt haben, die ist auf mehr als 100 gestiegen. Auch aus Deutschland sind erste Fälle ja gemeldet worden. Das Virus kann, so viel ist bekannt, sexuell übertragen werden, aber auch durch Hautkontakt. Bislang, so die Weltgesundheitsorganisation WHO, seien die Affenpocken nur sehr begrenzt durch Reisende aus afrikanischen Ländern verbreitet worden. Diesmal sei ein anderes Verbreitungsmuster aber zu erkennen. Viele wichtige Fragen seien noch ungeklärt. Menschen, die als Kind gegen die Pocken geimpft wurden, seien vermutlich vor einem schweren Verlauf einer Affenpockeninfektion geschützt. Inzwischen gäbe es einen weiterentwickelten Impfstoff. Dieser sei aber bisher nur in begrenzten Mengen verfügbar. Privatdozent Dr. Christoph Böseke ist Oberarzt im Bereich Infektiologie und HIV der Medizinischen Klinik 1 des Universitätsklinikum Bonn. Und er ist der wissenschaftliche Sekretär der Deutschen AIDS-Gesellschaft. Ihn begrüße ich jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Dr. Böseke.
Guten Morgen, Herr Flotter.
Wie wird das Virus übertragen? Da ist schon viel zu gesagt worden. Gibt es da jetzt wirklich einen Strich, den man da ziehen kann, was die Verbreitung durch Tröpfchen angeht, aber auch durch möglicherweise sexuelle und auch enge andere Kontakte?
Also das Gute, anders als beim SARS-CoV-2-Virus, was Covid-19 verursachen kann, ist, dass das Affenpockenvirus schon länger auf dem Erdball ist. Die ersten Fälle gibt es schon seit 1970, sodass hier tatsächlich schon etwas bessere Ideen für die Übertragbarkeit bestehen. Es ist tatsächlich so, dass anders als bei SARS-CoV-2 eine Übertragung durch die Atemwege sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Es ist tatsächlich Körperkontakt nötig, deshalb eben auch eine Übertragung bei sexuellen Aktivitäten möglich, über Körperflüssigkeiten oder eben Bläschen bzw. Krusten. Bei den Übertragungen per Atemweg ist es nur möglich, wenn wirklich sehr lange, sehr enge Gesichts-zu-Gesichtskontakte bestehen, also im Sinne eines, sagen wir mal, sehr intimen Gesprächs, / Küssen, wo sie wirklich sehr dicht an jemandem dran sind, der auch gerade infektiös ist für die Affenpocken.
Lassen Sie mal noch die Krankheitszeichen, die Entwicklung der Krankheit bitte einmal durchgehen und auch die Frage damit korrelieren, zu welchem Zeitpunkt tritt dann diese eben geschilderte Infektiosität auf? Klar, Hautkontakte mit den entsprechenden Exanthemstellen, das ist klar, das ist ja erst, wenn die da sind. Aber alles andere, wie ist es da mit der Infektiosität, zu welchem Zeitpunkt?
Genau, das, was etwas anstrengend ist bei dem Affenpockenvirus, ist, dass es wie viele Viruserkrankungen eine Vorlaufzeit gibt, so eine Prodromalphase, wo Sie eventuell noch keine Beschwerden haben. Das kann in diese Inkubationszeit bei den Affenpocken 1 bis 3 Wochen dauern, ohne dass Sie bisher Beschwerden haben. Wenn dann was auftritt, ist es meistens wie bei üblichen Virusinfekten, Fieber, Kopf-, Glieder-, Muskelschmerzen, eventuell auch geschwollene Lymphknoten und dann kommt eben irgendwann der Hautausschlag. Die Europäische Seuchenschutzbehörde hat gestern so ein Risikopapier rausgegeben. Die legen die Infektiosität spätestens fest, mit wenn dann der Hautausschlag auftritt. Wir wissen ja aber von vielen viralen Erkrankungen, wenn erstmal Krankheitszeichen da sind, ist auch von einer relevanten Virusmenge auszugehen, sodass spätestens beim Auftreten von Beschwerden auch von Infektiosität auszugehen ist. Wie weit das vorher sozusagen schon der Fall ist, wenn das Virus schon da ist, aber noch keine körperlichen Zeichen bestehen, das werden wir jetzt, glaube ich, dann erst mit den nächsten Fällen tatsächlich rausfinden. Dafür muss man ja letztlich Leute untersuchen, die eigentlich keine Beschwerden haben. Und das ist immer schwierig abzubilden.
Von daher, das war ja schon zu hören, Belgien beispielsweise, Kontaktpersonen, wenn sie identifiziert sind, 3 Wochen Quarantäne. Das korreliert dann letztlich mit dieser langen Ausbruchsdauer und auch dem Beginn dieser sehr unspezifischen Erkrankungszeichen, die mit 1000 anderen Krankheiten ja auch zu tun haben können.
Genau, wir werden heute ja noch hören, ich habe gerade gesehen, dass Herr Lauterbach beim Deutschen Ärztetag heute Mittag eine Pressekonferenz geben wird mit dem Präsidenten vom RKI, Herrn Bieler, zusammen. Und da wird es, glaube ich, auch schon erste Ideen geben, was mit Quarantäne, Isolation etc. ist. Da sind wir jetzt ja alle im Rahmen der Covid-19-Pandemie gut geübt. Da sind wir mal gespannt, was es da schon an Ideen und Plänen gibt, insbesondere natürlich auch für Kontaktpersonen, ne?
Ja, Herr Dr. Bissel, lassen Sie uns doch noch einen Moment bitte ganz eng bei der Medizin bleiben, denn es stellt sich die Frage, hat dieser Patient, diese Patientin jetzt tatsächlich so eine Affenpocken-Viruserkrankung? Wie sind denn die Labore auf die Diagnostik bereits eingestellt? Läuft das?
Das läuft an einigen Stellen. Also es gibt beim Robert-Koch-Institut ein Labor und da gibt es ein Referenzlabor für Pockenviren, so wie es für jede Erkrankung eigentlich in Deutschland ein Referenzlabor gibt. Das sitzt eben in München bei der Bundeswehr. Da ist eben auch der erste Fall diagnostiziert worden, der zufällig auch in München aufgetreten ist. Und alle anderen virologischen Labore bereiten sich aber seit letzter Woche auch vor. Und auch bei uns in der Uniklinik Bonn, das wird ja von Professor Streeck geleitet, sind wir seit dieser Woche auch in der Lage, die Viren dann entsprechend nachzuweisen, in Sekret aus dem Bläschen oder Ähnlichem.
Ah, das ist der direkte Virusnachweis. Man wird ja dann aber die Frage stellen in Richtung Antikörper. Kommen die relativ schnell oder muss man da dann doch erst länger warten, wenn das schon alles sich gezeigt hat auch dann?
Genau, die sind sehr kreuzreaktiv. Das heißt, da kann man sehr oft falsche Befunde bekommen, entweder falsch negativ, falsch positiv. Das kennen wir jetzt alle von den Schnelltesten bei der Covid-19-Pandemie. Auf die Antikörper sollte man nicht vertrauen. Die Empfehlungen sind da momentan relativ klar, sondern es geht dann wirklich um Virusdirektnachweis.
Ja, können das die Antikörper dann sein, die ältere Generation, in diesem Fall muss man sagen, wirklich zum Glück durch eine frühere Zwangsimpfung ja praktisch alle haben, dass es diese Antikörper sind?
Genau.
Gegen Pocken ursprünglich dann, die da stören.
Die können da sozusagen stören und mit reinspielen. Bis 1975 gab es ja Pockenimpfung in Deutschland. Die ECDC sagt in ihrem Papier, was ich gerade schon erwähnte, dass wahrscheinlich ein Schutz von 85% vorherrscht. Man muss natürlich ein bisschen dagegen rechnen, dass die Impfungen schon lange her sind. Jeder Impfschutz lässt ein bisschen nach mit der Zeit, auch wenn das Immunsystem älter wird. Aber die, die sich gegen Menschenpocken haben impfen lassen, scheinen noch einen Restschutz zu haben. Auch da gibt es ja ein Gedächtnis für die Impfung, die ein bisschen vor der Ansteckung schützen sollen. Das ist ja insbesondere für Risikopopulationen, ältere Menschen, Krebserkrankungen, die im höheren Lebensalter auftreten, eine gute Nachricht.
Ja, dann ist immer die Rede von einem Impfstoff. Das könnte ja der alte Pockenimpfstoff sein, der reaktiviert wird. Oder ist da etwas Modifiziertes jetzt in der Mache? Wie schnell ist das zu entwickeln? Hilft der? Wer soll das bekommen?
Also die Pockenimpfstoffe, die verimpft worden sind bis 1975, werden nicht mehr empfohlen, weil die sehr nebenwirkungsreich waren. Da kann sich jeder daran erinnern, der die Pockenimpfung damals bekommen hat. Die meisten haben ja auch so eine Narbe am Oberarm, das sieht man ja noch ganz gut.
Die wurde auch beschaut dann extra noch.
Ja, genau. Ja. Es gibt jetzt einen Drittgenerationsimpfstoff, der ist gut einsetzbar als Impfung gegen Menschenpocken, ist in Europa noch nicht zugelassen für Impfung gegen Affenpocken. Und hat das kleine Problem, das kennen wir auch auf der Covid-19-Pandemie, dass gar nicht so viel verfügbar ist, um jetzt Massenimpfungen durchzuführen. Die werden auch aktuell noch gar nicht empfohlen, weil wir hier sehr, sehr wahrscheinlich gar nicht auf eine Pandemie zusteuern werden, weil eben die Übertragbarkeit deutlich schlechter ist, wenn man so will, als bei SARS-CoV-2.
Ja, das ist ja auch allenthalben zu hören aus verschiedensten medizinischen Verbänden und Fachgesellschaften heraus. Gibt es ja auch die praktisch ja entwarnende Meldung auch heute noch mal aus verschiedenen Fachgesellschaften zu hören. Wie sieht es mit Medikamenten aus, wenn man jetzt danach greifen will? Es gibt ja eine Reihe von Viruserkrankungen, wo man schon da etwas auch tun kann. Gehörte dieses dann auch zu dem Kreis, wo man etwas medikamentös doch schon parat hat?
Es gibt sehr wenige Präparate, die man einsetzen kann. Eins ist auch zugelassen zur Therapie. Auch das mengenmäßig sehr limitiert und da die Erkrankung viel häufiger noch als SARS-CoV-2 in milderen Verlaufenden, wird das sehr, sehr eng begrenzt sein auf wirklich Hochrisikopopulationen, also schwerkranke Menschen, die ein Risiko haben, dass sie mit diesem sonst milden Virus tatsächlich eine schwerere Erkrankung erleiden. Das wird zahlenmäßig sicher weniger werden, als wir Covid-19-Patienten dann stationär versorgt haben.
Wir haben ja im Programm auch bei Covid-19 immer ziemlich eingehend auch dann berichtet, was das für Medikamente sind. Was ist denn das für ein Medikamententyp, der da zur Verfügung steht?
Also es sind Tecovirimat ist eine antivirale Substanz, die tatsächlich für die Affenpocken auch zugelassen ist von der EU. Und dann gibt es, wenn Sie so wollen, generell Virusmedikamente, das Princivovir oder das Sovovir, die auch beide eingesetzt werden können als direkte Therapie gegen das Virus. Ähnliches haben wir auch bei Covid-19.
Ja.
Das zweite Medikament ist relativ giftig für die Niere, sodass sich das eigentlich eindunstet auf zwei Medikamente, die aber, wie gesagt, mengenmäßig sehr, sehr limitiert gerade sind, weil die gar nicht so oft im klinischen Einsatz sind.
Mhm. Dankeschön auch für diese Information, die ja ein Stück doch Beruhigung auch vermittelt. Es wäre etwas in der Hinterhand dann, wenn es gebraucht würde.
Genau.
Das ist der Stand heute. Dank an Privatdozent Dr. Christoph Böseke. Er ist Oberarzt im Bereich Infektiologie HIV der Medizinischen Klinik 1 des Universitätsklinikums Bonn und er ist wissenschaftlicher Sekretär der Deutschen AIDS-Gesellschaft. Danke für das Gespräch. Einen schönen Tag nach Bonn.
Herzlichen Dank.